Fein, dass Sie uns gerade hören. Wir werden Sie auch diesmal wieder mit aufregender Literatur unterhalten. Hier ist podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Folge über einen französischen Romanautor und seine unglaublich guten Bücher, wie wir zumindest finden. Wir, das sind diesmal Ulrich Winter, der als Professor für Romanistik an der Uni Marburg lehrt, und ich, Theo Schneider. Nicolas Mathieu heißt dieser französische Romanautor, der zunehmend auch in Deutschland bekannt wird. Vor allem seit er für seinen Roman mit dem Titel »Wie später ihre Kinder«, übrigens ein Bibelzitat, 2018 überraschend den Prix Goncourt erhielt. Und dieser Roman wird heute auch im Zentrum unserer Diskussion stehen, aber wir werden sicher auch etwas über Rose Royale und vielmehr über Connemara, zwei neuere Romane von ihm, reden. Dass Nicolas Mathieu in podcastliteratur.de seinen gleichsam natürlichen Platz findet, hat einen doppelten Grund. Die Schauplätze vom Leben des Autors, wie auch die Schauplätze seiner Romane, gehören zur Region zwischen Metz und Heidelberg, zwischen Straßburg, Luxemburg und Bonn, also zu dem Kulturraum, um dessen Literatur sich podcastliteratur.de vornehmlich kümmert. Nicolas Mathieu wurde 1978 bei Épinal in den Vogesen geboren. Er studierte in Metz Soziologie und lebt heute in Nancy. Das ist höchst bemerkenswert, denn er gehört zu den ganz wenigen französischen Autorinnen und Autoren, die ihren Erfolg nicht benutzt haben, um baldmöglichst der Provinz zu entfliehen und nach Paris zu ziehen, sondern die sich für ein Leben in der Provinz entschieden haben. Und dieses Leben in dieser Provinz auch zum Thema ihrer Literatur machen. Flaubert war in Rouen, Mathieu in Nancy. Dort spielt Connemara und Rose Royale. Der Schauplatz von »Wie später ihre Kinder« ist die heruntergekommene, abgehängte Stahlregion zwischen Saarbrücken und Luxemburg und Metz. Dieses deprimierend schäbig heruntergekommene Lothringen nach dem Ende der Stahlindustrie in den 90er Jahren, das einmal das schlagende Herz Europas war, das ja hier mit der Montanunion aus der Asche des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Das ist der Schauplatz des Romans »Wie später ihre Kinder«, dieses heute rostige Herz Europas. Zeit, dass ich weitergebe an Ulrich Winter. Ihr macht gerade in der Universität von Marburg in der Romanistik, du machst das, etwas über französische Literatur, nicht über Mathieu, sondern über Autofiktion, also was ganz modern, ganz aktuell ist, aber was wiederum ganz viel mit Mathieu und den Romanen, über die wir hier reden, zu tun hat, denn er macht im Grunde genommen den Film zu der autofiktionalen Theorie. Was treibt ihr da gerade oder habt ihr gemacht im Seminar?
Ja, wir haben uns mit Literatur der letzten 30, 40, 50 Jahre beschäftigt. Das sind Texte, die so ein bisschen aus der Autobiografie herkommen, aber doch stärker als Romane gestaltet sind, die dann dadurch eine größere stilistische und erzählerische Freiheit haben, wo das Romanhafte und das Autobiografische vermischt werden, zu einer eigenen Gattung eigentlich. Aber die Figuren, die dort sprechen, oder die Autoren und AutorInnen, die dort sprechen, das sind Figuren, zu denen auch Mathieu selber zählen könnte. Er hätte das tun können, eine Autofiktion schreiben, hat er nicht getan. Er hat einen, ich sag jetzt mal, traditionellen Roman in der dritten Person geschrieben, aber die Themen, das Generationenverhältnis, das Gefühl seiner Klasse zu entkommen, aus die man hineingeboren ist, was bringt das mit sich, welche sozialen Verwerfungen bringt das mit sich, welche biografischen, all das sind Themen, die Mathieu ja auch in seinen Büchern behandelt.
Vielleicht reden wir dann zuerst mal über Inhalte, was steht eigentlich in den beiden Romanen, über die wir reden werden. Aber vorweg was Technisches. Du brauchst mit mir keine Gendersprache zu reden. Wir haben podcastliteratur.de, hat genügend Zeit, ja, um Autorinnen und Autoren,
ah, stimmt,
oder
ja,
wie die Rheinland-Pfälzische Ministerpräsidentin, ja, zuerst Autoren und Autorinnen zu sagen, wie auch immer, wie es dir beliebt.
Ja, es ist meine Gewohnheit einfach. Deswegen.
Ja, ja,
aber wenn wir gerade off the record sprechen.
Okay. Nee, wir sprechen
ganz kurz.
On the record.
Ja, okay. Mathieu hat in Metz Film studiert.
Und Soziologie steht aber in den deutschen Biografien und
ja,
auch im Wiki.
Habe
ja
ich gelesen. Ich habe versucht, das rauszufinden. Leider habe ich nicht den persönlichen Draht zu ihm. Ich habe auf französischsprachigen Webseiten gefunden, dass er Arespektakel studiert hat in Metz. Das mit der Soziologie habe ich gar nicht gesehen. Deswegen bin ich mir jetzt gerade etwas unsicher.
Es gibt ja Soziologie des Films. Vielleicht hat er Soziologie des Films studiert.
Kann auch sein. Aber es ist im Rahmen von Theaterwissenschaften, also nicht im Rahmen von Gesellschaftswissenschaften.
Er hat promoviert, aber über einen filmisches Thema.
Er hat die Metris geschrieben, also praktisch die Masterarbeit
oder Magisterarbeit.
Ja, genau. Genau, das ist das, was ich weiß von seiner Biografie, was ich zumindest in den Webseiten habe lesen können. Soziologie hätte total gut gepasst. Es ist fast natürlich, so, als hätte er ja es getan.
Weil er sozusagen der Romanautor par excellence von Bourdieu geworden ist oder jetzt ist. Genau. Ja, was steht in den Büchern drin? Vielleicht zunächst mal, wie später ihre Kinder, was ist der Inhalt? Vielleicht zunächst der Ort, der heißt Ayange, geschrieben H-A-Y-A-N-G, das, so heißt der reale Ort. Der Ort im Roman heißt Ayange auch, aber geschrieben H-E-I-L-L und
A-N-G-E.
A-N-G-E. Es spricht sich beides gleich aus.
Ja.
Wir reden von diesem Dreieck zwischen Saarbrücken, Luxemburg und Metz, also der ehemaligen Stahlregion in Lothringen, die in den 70er und 80er Jahren langsam, aber stetig niedergegangen ist, wo nach und nach Betriebe stillgelegt worden sind, Arbeitslosigkeit zugenommen hat. Das war früher eine Hochburg der Arbeiterbewegung, ist heute eine Hochburg des Front National. Eine proletarische Provinz. Die Zeit, in der der Roman, wie später ihre Kinder spielt, sind 3 oder 4 Mal Sommerwochen, Sommermonate in den 90er Jahren. Einmal 92, 94, 96 und dann 98. Das Milieu, es ist Arbeiterschicht, Unterschicht, kleine Angestellte, auch Migranten, der ersten vor allen Dingen, aber der zweiten, wenn nicht gar der dritten Generation, also vor allen Dingen aus dem Maghreb, aus Nordafrika. Und die Handlung, ja, sind Jugendliche, ihre Familien und ihre Freunde. Die sind am Anfang um die 14 rum, also gerade so noch in der Pubertät, die wachsen dann und erleben ihre ersten Lieben, ihre ersten Niederlagen, ihre ersten Katastrophen, immer in diesem Milieu des eigentlich abgehängten und aufgegebenen Lothringen.
Genau, das spielt es in dieser fiktiven Stadt Ayange, die für Menschen, die von dort kommen, wiedererkennbar ist. Nicolas Mathieu platziert diese Coming-of-Age-Geschichte in diesem trostlosen Milieu. Das muss man erst mal drauf kommen, das so zu machen. Eine Gruppe von Teenagern, Mofa-Rockern, Halbstarke, die aber die erotischen Sehnsüchte der Jugendlichen haben und bis ins Erwachsenenalter hinein. Und sie versuchen, aus diesem Milieu herauszukommen. Anthony, die Hauptfigur, Asin, sein Kumpel oder sein gleichaltriger Kamerad, der aus der zweiten Generation der Einwanderer aus Nordafrika ist. Dann gibt es Figuren, die aus anderen Milieus kommen. Ein Mädchen namens Steph, in das sich Anthony verliebt. Und dort treffen natürlich in dieser Liebesgeschichte, die nicht so richtig funktioniert, die Milieus und die gesellschaftlichen Klassen aufeinander. Aber was die Figuren so trostlos erscheinen lässt, ist, sie kleben an dieser Region, sie kommen da nicht richtig raus. Es ist, als wäre diese Oberfläche richtig klebrig, in der sie dort leben, der See, an dem sich das soziale Leben der Heranwachsenden abspielt. Der eine geht zum Militär, der andere dann nach Paris, aber sie kommen am Ende alle nach Ayange zurück und so richtig schafft es keiner, aus diesem Milieu auszubrechen.
Vielleicht sollte ich eine Seite einfach mal aus dem Roman zitieren, relativ vom Anfang noch, auf der Seite 89, die das Milieu, die den Ort und die Zeit beschreibt. Ein Jahrhundert lang hatten die Hochöfen von Ayange das Tal ausgesaugt, hatten Menschen, Stunden und Rohstoffe vernichtet. Auf der einen Seite fuhren die Waggons mit Brennstoffen und Erz hinein. Auf der anderen Seite kamen sie mit Eisenbarren wieder heraus, die dann auf dem Wasserweg ihre lange Reise quer durch Europa antraten. Der unersättliche Schlund der Fabrik hatte verschlungen, was er bekam. Genährt durch ein Netz aus Straßen, durch Schweiß und Erschöpfung, durch ein System aus metallenen Röhren, die, als sie zurückgebaut und zu Kilopreisen verschleudert worden waren, die Stadt ausgeblutet und zurückgelassen hatten. Die geisterhaften Lücken riefen Erinnerungen wach, wie die grasüberwucherten Gleisbette, die ausgeblichenen Werbeplakate auf den Mauern, die durchlöcherten Wegweiser. Antony kannte diese Geschichte auswendig. Sie war ihm seine ganze Kindheit lang erzählt worden. Hinter der Klappe zerschmolz die Erde bei 1800 Grad Celsius zu Eisen. Eine entfesselte Hitze, die Tod und Stolz mit sich brachte. Die Fabrik hatte gepfiffen, gestöhnt und gebrannt über 6 Generationen Tag und Nacht. Eine Unterbrechung hätte ein Vermögen gekostet. Da riss man die Männer lieber aus dem Schlaf und aus den Armen ihrer Frauen. Und am Ende blieben nur rostige Umrisse, eine Mauer, ein Tor mit einem kleinen Vorhängeschloss. Im vergangenen Jahr hatte es hier eine Vernissage gegeben. Ein Politiker hatte im Wahlkampf vorgeschlagen, das Gelände zu einem Themenpark umzugestalten, und die Kinder zerschossen die Öfen mit ihren Steinschleudern. Das ist die Beschreibung mal so weit. Man kann übrigens das Gegenstück auf deutscher Seite in Völklingen sehen, nämlich da ist das alte Stahlwerk Welterbe, Weltkulturerbe geworden und ein Ort, in dem man nicht nur alte, untergegangene Industrie, Kultur perfekt besichtigen kann, die ist wunderbar zugänglich gemacht und es wird auch informiert mit allen möglichen Medien, sondern auch ein Zentrum der Kunst, der großen Kunst im Saarland.
Oder im Ruhrgebiet.
Im Ruhrgebiet auch. Du oder deine Familie, ihr kommt da ja auch her. Und auch das ist ja ungefähr zur selben Zeit auch, ja, abgehängt worden, niedergegangen, weil da die Schwerindustrie aus Stahl und Kohle langsam zu Ende gegangen ist. Mhm. Wir alle kennen die jahrzehntelangen Kämpfe und Bemühungen von Arbeitern, von Politikern, doch noch etwas zu halten und dann muss es irgendwie doch weg. Das ist sozusagen das deprimierende, aussichtslose Setting, in dem, wie später ihre Kinder spielt. Jeder Verleger, jeder Lektor eines Verlags hätte, glaube ich, dem Autor doch sagen müssen, um Himmels Willen, sucht er doch einen anderen Schauplatz. Wer will das denn lesen? Wer will denn so triste, deprimierende Szenarien, die auch überhaupt nicht schön sind, das sieht nicht gut aus, ja, auch noch lesen?
Ja.
Trotzdem.
Das ist die Form oder die Sorte Provinz, die nicht mal den Mythos des Dorfes oder so hervorscheinen lässt. Das ist einfach die traurigste und trostloseste Provinz, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wir sind in der postindustriellen Zeit angelangt. Und das ist dann das, was am Ende dabei rumgekommen ist. Und wie es schön in dem Zitat, das du gerade gelesen hast, ja auch dann heißt, anstatt hier etwas wieder aufzubauen, was zu der Landschaft passt, wird dann ein Themenpark gemacht. Das Gelände soll zu einem Themenpark umgestaltet werden. Dafür treten jetzt die Politiker an. Und die Figuren, die dort auftreten in seinen Romanen, in dem, aber auch in dem zweiten in Connemara auch, sind ja Leute von dort, die hängen irgendwie auch. Die haben schon auch eine tiefe Verbundenheit, ein tiefes Zugehörigkeitsgefühl. Die kommen nicht nur aus Gründen des Scheiterns immer wieder zurück, sondern weil sie einfach auch dort dran hängen. Aber wenn man diese Landschaft jetzt auch noch aufgrund höherer wirtschaftlicher, politischer Interessen auch noch in einen Themenpark verwandelt, um dann noch das letzte bisschen Kapital rauszuschlagen, dann nimmt man den Menschen, die dort leben, auch das letzte bisschen an Zugehörigkeit, das sie trotz dieser Trostlosigkeit ja immer noch haben.
Vielleicht erzählst du mal die Handlung und das Setting von Connemara. Ganz kurz vorweg eine Erklärung, wie dieser seltsame Titel zustande kam. Connemara, so heißt eine Gegend, eine Provinz in Irland. Aber Connemara war ein damals wohl sehr bekanntes Chanson von
Michel Sardou.
Der ansonsten, glaube ich, bei den Figuren nicht so besonders beliebt ist, weil er wohl eher konservativ oder als Reaktionär ihn gegolten hat. Dieses Chanson heißt Connemara, nach dieser Region in Irland, und danach ist der Titel des neuesten Romans, zumindest des neuesten auf Deutsch vorliegenden Romans von Nicolas Mathieu benannt.
Ja, das ist ein Schlager, wie man ihn vielleicht in Deutschland von Udo Jürgens kennt. Udo Jürgens, bestimmte Schlager von ihm werden ja auch bis heute gesungen, auch wenn man die Ideologie nicht teilen mag. Das ist ein Lied, das sehr kitschig ist, das in Irland selber kaum bekannt ist, das eigentlich in Frankreich bekannt geworden ist durch Sardou und das dann auch gerne als Rausschmeißer in Discos und Bars gespielt wird. Also viele Generationen kennen dieses Stück auch auf Bällen, auf Hochzeiten, aber eben zum Beispiel auch auf der Abschlussfeier von der Elitehochschule, auf die eine der Figuren geht. Dort wird Connemara auch gerne gespielt. Und da haben wir den Bezug schon. Das ist etwas, was ein Lied, was auch die Generationen und auch die Klassen zusammenschweißt. Denn in Connemara geht es ähnlich wie in dem ersten Roman, wie später ihre Kinder, auch um Figuren, die verschiedene Lebenswege haben, auch aus verschiedenen Schichten kommen. Jetzt siedelt aber Nicolas Mathieu die Handlung in der Gegenwart an, im Jahr 2017. Das war der Zeitpunkt, als Macron in den Wahlkampf ging, als die Gelbwesten auf die Straßen gingen, aber auch schon Marine Le Pen beachtliche Wählererfolge hatte, drohte.
Genau, zu gewinnen,
ja. Genau. Und also er hat das jetzt in diese Zeit versetzt und seine Figuren sind jetzt nicht mehr 14, 16, 18, sondern sie sind so um die 40 herum und die sogenannte Generation X. Und jetzt schaut er sich diesen zweiten Krisenmoment, diesen zweiten biografischen Krisenmoment an, den man so im Leben vielleicht hat. Ja, einmal die Teenagerzeiten, dann so diese 40er Jahre, wo man sich so fragt, ja, was habe ich eigentlich erreicht? Was hat eigentlich funktioniert? Wo möchte ich eigentlich noch hin? Und Nicolas Mathieu zeigt das hier anhand von zwei unterschiedlichen Lebenswegen, Hélène und Christophe. Sie wachsen beide in Épinal auf, am Fuße der Vogesen, in dieser bedrückenden Provinz. Hélène schafft es aber, aufgrund ihrer Ambitionen aus ihrem Milieu zu fliehen und eben an diese Elite-Hochschule für Wirtschaft zu kommen und später in einem Consulting-Unternehmen zu arbeiten, wo sie aber wegen eines Burnouts dann auch wieder ausfällt und ihre Karriere zu Ende ist und zurückkehrt. Und als sie zurückkehrt, trifft sie wieder auf ihren Schulkameraden Christophe, der auch aus dieser gleichen Region stammt, der es nicht geschafft hat, da rauszukommen, der jetzt mit 40 immer noch davon träumt, professioneller Eishockeystar zu sein oder zu werden und ansonsten sein Geld mit dem Vertrieb oder als Außendienstvertrieber
für
Hundefutter zu sein. Bei beiden ist die Ehe gescheitert, sie haben Kinder und irgendwie gehen sie ein Verhältnis ein. Sie haben eine Weile auch aufregenden Sex, aber damit endet es dann irgendwann auch. Und auch dieser Roman endet dann ja irgendwo in so einer Mitte. Also es ist nicht ganz so perspektivlos wie...
Es gibt nie Happy Ends.
Es gibt keine Happy Ends.
Es gibt aber auch keine totalen Katastrophen.
Nee, genau, das ist es. Ja. Also er, also Mathieu leidet.
So halbschäbig.
So halbschäbig, ja.
Wie das richtige Leben.
Ja, genau so. Also ich finde ja Connemara noch ein bisschen entspannter, ein bisschen positiver. Immerhin lässt er Christoph noch mal ein Eishockey spielen. Und am Ende, wenn sich die beiden mit neuen Partnern dann wieder treffen, dann im Baumarkt, wo sonst, ja, dann ist es zumindest nicht ganz so hoffnungslos alles, während bei Wie später ihre Kinder wirklich überhaupt keine Chance besteht, dass die da rauskommen. Also etwas besser ist es.
Er bleibt auch wieder, lass mich das vielleicht noch ergänzen, in der Region, also diesmal nicht bei Ayons, sondern Nancy und Épinal, also vor allen Dingen Nancy ist, glaube ich, der Hauptort und Épinal, das sind ja nur irgendwie 80 Kilometer oder sowas, südlich in die Vogesen runter. Also in dieser Region, übrigens die Region, die die eigene Region von Mathieu auch ist. Und was da auffällt, er schildert beides mal die Region und die Politik und das Milieu, das Setting, das er jeweils in seinem Alter überlebt hat. Nicht überlebt hat, das er jeweils in seinem Alter erlebt hat.
Überlebt auch.
Und überlebt auch. Denn Wie später ihre Kinder spielt in den 90er Jahren. Und da war am Anfang Mathieu auch 14, 15, genauso alt wie seine Hauptfiguren und ist mit ihnen groß geworden in derselben Zeit, in der oder nahe der gleichen Region. Und er lebt jetzt in Nancy und ist auch, als der Roman in seinem Kopf konzipiert worden ist, geschrieben worden ist, auch so alt gewesen wie seine Hauptfigur, nämlich um die 40 rum, ist heute 45 oder 46, ich weiß es nicht. Ja. Es ist aber eine andere Arbeitswelt als die kaputtgegangene proletarische, industrielle Stahlproduktion Arbeitswelt von Wie später ihre Kinder. Es ist jetzt eine moderne, es ist die heutige Arbeitswelt, die aber nicht weniger deprimierend, nicht weniger brutal ist, die ist nur sehr viel schicker. Der Turbokapitalismus hat jetzt rundum gesiegt. Es geht nicht mehr um die Produktion von Produkten, sondern es geht eigentlich um die Erfindung von Erzählungen. Das macht ja ein Consulting-Unternehmen, die erfinden für die Betriebe für ganz teures Geld Erzählungen, mit denen sie versuchen, die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse dieser Firmen zu verbessern. Oft gelingt das, aber oft auch nicht. Und der entscheidende Punkt jetzt in der ökonomischen, in der wirtschaftlichen Sichtweise, die beide Bücher immer wieder beschreiben, vor deren Hintergrund sie spielen, ohne die beide Bücher nicht denkbar sind, ist jetzt in Connemara, ja, dass diese Logik der Profitmaximierung nicht auf die unmittelbaren Produktionsprozesse und auf die Firma beschränkt bleibt, sondern diese Logik der Consulting-Unternehmen auf das ganze Leben ausgedehnt wird. Also so wie Betriebe in Gänsefüßchen maximiert werden, auf Profit beraten werden, auf Profitmaximierung, so wird die Politik auch beraten. Es geht da um die Zusammenlegung von Champagne, Lothringen und Elsass zu der Region Grand L'Est. Ja, ein Schmarrn, ja, den bis heute, glaube ich, die Regionen noch nicht verarbeitet haben. Und um das Eindringen dieser Logiken bis in die allerprivatesten Verhältnisse, in die Ehen, in die Beziehungen, in die Liebe hinein auch. In die Gefühle, in die diskretesten Gedanken der Menschen.
Ja, das ist das, was ihm am Herzen liegt, Nicolas Mathieu. Er beschreibt das mit seiner Figur Hélène, die ja in diese Welt eintaucht und dort aber dann auch eben nicht weiterkommen, weil für Mathieu die Consultings oder das ganze Vokabular, die ganze Ideologie, die dahinter steht, das sind eigentlich die Träger des Ultraliberalismus in die Wirklichkeit, in die Gesellschaft hinein, die diese Ideologie verbreiten. Wie du ja schon gesagt hast, das sieht man auf der staatlichen Ebene. Aus Spargründen werden Regionen zusammengelegt, aber eben genau damit auch mit Hilfe dieser Firmen und mit Hilfe dieses Denkens auch, aber eben auch genauso gilt das für das private Leben dieser Figuren. Was ich interessant finde bei Mathieu, es ist ja auch bekannt, dass er bei der Rentenreform, die Macron jetzt versucht, seit einiger Zeit durchzusetzen und die so viele Proteste hervorgerufen hat, dass er sich dort auch sehr massiv zu Wort gemeldet hat, hat auch einen kleinen Text dazu geschrieben. Es ist aber hier interessant in den Büchern, dass er eigentlich eine sehr politische Position bezieht, aber das tut er nie offen parteipolitisch oder offen ideologisch. Er zeigt das einfach, welche Auswirkungen das hat. Das ist eben sein Geschäft als Romancier und das, finde ich, gelingt ihm wirklich außerordentlich gut. Das ist so ein Grund, warum man in seine Romane so hineingezogen wird. Also man hat nie das Gefühl, ich lese gerade einen Propagandaroman, denn dieser Eindruck
es könnte entstehen. Es hat keinen sozialistischen Realismus und kein Bitterfelder Weg.
So ist das.
Welche Menschen zuhören, die wissen.
Nein, er zeigt das einfach. Er zeigt das einfach an realen Lebensläufen, an Szenen, die so echt sind, dass man glaubt, man erlebt das mit.
Da würde ich vielleicht auch gerade gern etwas lesen, oder du liest nämlich aus Connemara, Seite 143, wo es um die Region Grand Est geht und was damit alles zusammenhängt. Seite 143, Mitte. Das Setting an der Stelle ist so, dass der Chef der Consulting-Firma, bei der Hélène arbeitet, die an der Zusammenlegung der Regionen prächtig verdienen wird, weil die Behörden, die kommunalen Verbände, die kommunalen Regierungen total überlastet und hilflos sind. Und da kommt ein Consulting-Unternehmen, das sagt ihnen dann, was sie machen müssen.
Ja, es spricht der Chef von Hélène Erwan. Sagen wir, wie es ist. Die Gebietskörperschaften sind völlig am Ende. Die Behörden sind außer sich. Sie haben keinen blassen Schimmer, was zu tun ist. Der Geldhahn ist offen, wir müssen nur zugreifen. Und so, wie es zurzeit aussieht, läuft es. Bei diesen mitreißenden Worten erhob er sein Glas und alle schauten zu ihm auf und taten es ihm gleich. Hélène, die gerade aus dem Fenster in den statischen, tiefhängenden Himmel geblickt hatte, dachte bei sich, dass der November ein wirklich abscheulicher Monat war, vor allem in diesem Teil der Erde. Und es war unwahrscheinlich, dass die Einführung der Großregion Grand Est am deprimierenden lothringischen Herbst etwas ändern würde. Eine Region zu erfinden, dazu brauchte man schon eine gewisse Dreistigkeit und eine Menge Unwissenheit darüber, was im Leben der Menschen los war, ihre träge Wut, ihr unterdrückter Zorn, der in den Städten und Dörfern schwelte, diese Millionen Leute, die über ihrem Teller vor sich hin grummelten, sich ungehört, unverstanden, nicht respektiert und vom Monatsende der Migration und den Bossen bedroht fühlten, und sich seit gut 50 Jahren in ihrem patriotischen Stolz und ihrem Fortschrittsglauben gekränkt sahen. Ihnen die Großregion Grand Est als Lösung aller Probleme vorzusetzen, war zumindest gewagt.
Vielleicht liest du noch 20 Zeilen weiter, weil da jetzt ein zentrales Thema von Mathieu kommt, nämlich die Gefühle der Aufsteiger, das auch das zentrale Thema seines theoretischen, seines soziologischen Vorbildes, nämlich von Pierre Bourdieu ist.
Ja, das geht dann direkt weiter, genau. Hélène gehörte nicht mehr in die Welt des unterwürfigen Gemeckers, in der sie aufgewachsen und die ihr mittlerweile zuwider war. Sie besuchte ihre Eltern nur noch, wenn es sich nicht vermeiden ließ, an Weihnachten und Neujahr und einmal im Sommer, um die Mädchen eine Woche bei ihnen zu lassen, in der frischen Luft der Vogesen. Aber gegen ihren Willen überlebten in ihr die Geringverdienerreflexe eine Art Instinkt der Betrogenen, die ihr die Dummheit vertikaler Ordnung klar vor Augen führte, das grundlegende Missverhältnis zwischen den guten Absichten der schönen Menschen und dem erdrückenden Verlangen der Durchschnittsexistenzen Und in diesem Klima allgemeinen Misstrauens, in dem sich jeder an seine Scholle, seinen Namen, seine Rasse, sein Fähnchen klammerte, hatten irgendwelche Wichtigtuer es für gut erachtet, mit einem Federstrich jahrhundertealte Zugehörigkeiten auszulöschen, um eine Großregion zu erschaffen.
Ja, du sagst vollkommen zu Recht, dass Mathieu kein Propagandist ist, er propagiert keine bestimmte Politik, er votiert oder die Figuren des Romans votieren da keineswegs für eine bestimmte Partei. Es werden welche gezeigt, die offen oder untergründig mit dem Front National, mit den Rechten sympathisieren, und es wird auch immer dazu geschrieben, wie sie das tun und warum sie das tun, weil sie kein Schwein anders hört. Ja.
Ja.
Dasselbe, wie wir jetzt heute ganz aktuell haben mit der AfD. 2/3 der Wähler, ich habe eine Statistik gehört im Fernsehen oder irgendwo gelesen, und es scheint zu stimmen, die wurde von einem seriösen Institut durchgeführt, 2/3 der Wähler der AfD sagen, ja, sie wählen die AfD eigentlich gar nicht, weil sie mit den Zielen und der Ideologie einverstanden sind, sondern aus Trotz, damit sich endlich mal etwas bewegt.
Das ist die Kritik, die an den Linken in Deutschland, aber auch in Frankreich schon viel früher hervorgebracht worden ist. Wir hatten ja ganz am Anfang, und darauf kommen wir ja vielleicht auch nochmal, von der Autofiktion gesprochen. Du hattest gerade Bourdieu erwähnt, und in diesen Kontext gehört auch der Soziologe Didier Eribon, der mit Rückkehr nach Reims in Deutschland ja sehr bekannt geworden ist. Und der hatte eben auch schon frühzeitig die Linke darin kritisiert, dass er gesagt hat, also die Linke hat das Klassenparadigma vernachlässigt, hat ihr Milieu, ihre Wählerschaft damit auch verraten, und indem sie das Feld dann dadurch den Rechten überlassen hat. Und viele von dem Arbeitermilieu und den Kleinbürger, so wie das Eribon in Rückkehr nach Reims, wo er erzählt, wie er selber aus dieser Schicht kommt, sind jetzt in die Fänge der Rechten und Reaktionären geraten. Das wird da kritisiert, und das ist auch hier genau der Fall in den Texten, die Mathieu hier schreibt, kann man da wirklich sehr schön sehen. Und es ist interessant zu sehen, wie hier plötzlich auch dieses Klassenparadigma wieder aufkommt, dass das plötzlich wieder ein Thema ist. Und bei ihm fällt eben auch dadurch auf, dass er die ganzen sogenannten Woken-Themen wie Gender oder Ökologie außen vor lässt. Und ich glaube, die sind auch wichtig. Aber ich glaube, bei ihm ist das Absicht, weil er genau den Blick auf die soziale Zugehörigkeit, auf das soziale Gerüst der Gesellschaft lenken möchte.
Ja, man kann nicht in einem Roman 3, 4, 5 schwere Themen gleich stark und intensiv nebeneinander behandeln, dann verschwimmt das und man behandelt gar nichts. Und Mathieu macht, wie ich finde und du vermutlich auch findest, eben das richtig, dass er das Thema, was eben jahrzehntelang von der Linken vernachlässigt worden ist, wieder in den Mittelpunkt seiner Romane stellt, nämlich einfach die reale Basis, die ökonomische Basis, der Stein, nicht der Stein, ich wollte sagen, der Stein bestimmt das Bewusstsein, ja, das ökonomische Sein bestimmt das Bewusstsein,
ja.
Wie viele Überbauphänomene da auch mit hineinspielen und mitwirken. Ja, Mathieu wäre also, und das wäre seine tollste Leistung, so ein Autor, der eine Macht wie Zola hat, dem es gelingt, in seinen Roman intensiv, plastisch, literarisch, von hoher Beschreibungskraft auch, diese Arbeitswelt, sei sie niedergegangen wie in der ehemaligen Stahlregion oder die heutige, die geprägt ist durch Consulting-Schwätzerei, zu beschreiben, aber ihm gelingt noch ein zweites. Er schafft es, die organisch sozusagen, ganz selbstverständlich mit den Gefühlen, Gedanken seiner Hauptfiguren zu verbinden. Das ist ein Amalgam, dass man das gar nicht mehr aufdröseln kann. Und das finde ich eigentlich ja wohl die tollste Leistung. Das heißt, was Bourdieu theoretisch gemacht hat, ja, indem er, vielleicht sollte man darüber 2, 3 Sätze verlieren, den Habitus in das Zentrum der Aufmerksamkeit gestellt hat, gelingt ihm im Roman, was Bourdieu in der Soziologie gelungen ist, nämlich die Versöhnung von Basis und Überbau, von dem Gegensatz von Basis und Überbau, der ja im rein marxistischen Denken ein Gegensatz ist, und da hat der Überbau sowieso keine Chancen und ist nicht weiter ernst zu nehmen und ist purer Zierat. Das ist aber nicht so. Der wirkt fast ebenso tief in die Geschicke der Menschen, das heißt auf ihre Gefühle, ihr Selbstgefühl, auf ihre Liebe, auf ihren Hass, wie ihr ökonomisches Dasein. Und die Verbindung von diesen beiden Dingen, das, was Marxismus eigentlich nie richtig geschafft hat, das schafft jetzt Mathieu sozusagen in seinem Roman. Das ist ein Riesenkompliment, jetzt ein hoher Anspruch, von dem ich behaupte, ja, zumindest in Connemara oder zumindest in Wie später ihre Kinder gelingt ihm dieses wahnsinnige Unterfangen. Und es gelingt ihm so, dass ganz wunderbare Literatur dabei herauskommt. Das sind nämlich auch Page-Turner. Also man ist auch neugierig, wie geht das jetzt weiter? Kriegt sie ihn? Kriegen sie sich? Und ist versucht auch vorzublättern.
Genau, ob sie sich kriegen, sich nicht kriegen, ob die nächste Katastrophe, die dreimal angedeutet worden ist, dann wirklich eintritt. Man weiß es nie, es kann alles passieren. Wir wollen auch niemanden spoilern und werden das auch nicht sagen. Das sehe ich ganz genauso. Das ist sein großes Können und das ist auch sein Vorrecht als Romancier, dass er zeigt, eben er kein Ideologe ist, sondern dass er zeigt, wie wirkt denn etwas, was das, was er beschreibt, auf die Figuren selber. Also er schreibt alles, diesen sozial-ökonomischen Zersetzungsprozess der Gesellschaft, den zeigt er in seinen Auswirkungen, Effekten und Verfolgerungen. Ja, nicht intellektuell, es sind keine Figuren, die diskutieren, wie bei Peter Weiß in der Ästhetik des Widerstands. Die reden sowieso nicht so wahnsinnig viel, sondern sie erleben das körperlich, affektiv, physisch, ja, alles, was sie erleben, durchzieht ihren Körper, sei es die Gewalt oder prägt ihren Körper, ihre Körperlichkeit, sei es die Gewalt, sei es der Sex, sei es die Melancholie oder der Rausch durch Koks, durch Kiffen oder durch Saufen, Alkohol. Ja. Der ist so atmosphärisch dicht, dieser Text, was man selber als Leser da so reingezogen wird. Und ich kenne Leute, die mir gesagt haben, ich kann diesen Roman fast nicht lesen, weil er mich körperlich so beansprucht. Ich muss heulen, wenn ich das lese. Ich bin jede Figur. Gleichzeitig muss heulen, wenn ich das lese, wie diese Figuren dargestellt werden. Und zugleich ist Mathieu aber seinen Figuren zugetan. Er liebt sie, er liebt diese Region und er erzählt nie zynisch oder satirisch, manchmal vielleicht mit einem kleinen Hang zum Klischee, aber es ist alles daran gesetzt, eben dieses bittersüße Lebensgefühl seiner Helden rüberzubringen. Und man sieht, man merkt, man spürt vor allen Dingen im Lesen, wie nah dieser Erzähler daran hängt. Das finde ich eine ganz große Leistung.
Ein Beispiel habe ich gerade aufgeschlagen, wie Mathieu im Roman diese Bourdieu-Theorien der ganz feinen, kleinen Klassen- oder Schichtenunterschiede darstellt. Das ist eine Szene, in der sich zwei Paare, zwei Familien begegnen, die durch die Liebe ihrer Kinder aufeinandertreffen. Das ist auf der einen Seite ja eine Familie aus der oberen Mittelschicht, würde ich sagen. Die haben schon genügend Geld, also dicke Autos und Villa und Pipapo. Und die anderen sind untere Mittelschicht oder obere Unterschicht, also entstammen dem Arbeitermilieu oder sind aus dem Arbeitermilieu. Ich lese Seite 155, Connemara. Schließlich treffen sich die beiden Familien auf der Terrasse des Narval in Cornicourt. Kurioserweise sind sich die Poirots und die Brassards nicht unähnlich, wenn man sie nebeneinander stellt. Die Frauen tragen beide ein kleines schwarzes, die Männer Polohemden und Jeans. Sie lächeln und verhalten sich mehr oder weniger gleich. Die beiden Männer bestellen ein Bier, Mireille einen Tomatensaft und Madame Brassard ein Batois. Die Unterschiede zeigen sich nur in Details, in Uhren, Schuhen, Haut,
Zähnen und Schmuck, im Verschleiß der Hände und in Nichtigkeiten wie einer Handbewegung, einem Tonfall, einer Geschliffenheit hier und einer Fixiertheit, einer Schlaffheit dort, in den Körperbewegungen, in der Haltung, wie man so sagt, den tausend Nuancen, die indirekt auf unterschiedliche Essgewohnheiten, Beschäftigungen, Arbeitszeiten, Gepflogenheiten und Lebensläufe schließen lassen.
Das ist Bourdieu.
Es ist Bourdieu im Roman, ja. Mhm. Du hast gerade geredet auch davon, wie mitreißend im Sinne von mitnehmend, anstrengend auch auf die Leser der Roman wirken kann. Das hängt, glaube ich, eben auch damit zusammen, dass Mathieu eben nicht nur nicht theoretisiert und konkret sinnlich lebendig darstellt, sondern das Lebendige dann auch nicht glättet. Also er benutzt keine Starlight-Filter, keine Weichzeichner. Er idealisiert nicht, sondern zeigt die Figuren so struppig, bisweilen stümperhaft, gebrochen, auch verunglückend, scheiternd, wie wir alle im richtigen Leben funktionieren. Und das ist anstrengend. Ja, da kann man sich nicht dabei erholen.
Nee, es ist gleichzeitig anstrengend und ein Page-Turner, das ist das. Es ist emotional anstrengend, aber da ist kein Sadismus dahinter, der uns jetzt irgendwie ins Gefühlschaos stürzen will. Es ist einfach eine Auszeichnung seiner Qualität als Schriftsteller, dass er das so stark beherrscht. Dazu gehört zum Beispiel auch die Erzählstimme, die er einsetzt. Das finde ich auch ganz außergewöhnlich an vielen Stellen. Vielleicht wollen wir da auch noch ein Zitat lesen.
Ja, sehr gern. Ja. Es sind ja personale Erzählungen.
Ja.
Eigentlich, also ihrer Grundstruktur nach. Mhm. Ja, da taucht kein Erzähler auf im Sinne als Person oder als Stimme oder als raunend, erst recht kein Allwissender, sondern die Dinge geschehen. Wie die Dinge geschehen, wenn wir ins Kino gehen und da John Wayne zugucken, wie er Indianer oder was weiß ich erschießt.
Er legt sich nicht fest mit dem Erzähler. Es gibt alles bei ihm.
Und doch gibt es einen Erzählton.
Es gibt einen Ton. Der Ton ist wiedererkennbar. Der ist da, aber der flottiert zwischen den Perspektiven. Er geht manchmal ganz, ganz weit raus und dann hat es so Anklänge an so einen soziologischen Essay. Dann geht er wieder ganz in die Wahrnehmung, in die Momentwahrnehmung der Figur hinein und so geht es immer hin und her. Das ist am Anfang, ist man irritiert, weil man sich fragt, wer nimmt jetzt gerade wahr, wer erlebt das gerade, wer sieht denn das gerade hier, was hier erzählt wird, aber eigentlich wird man dann nur darauf gestoßen, dass man da doch zu traditionell liest. In Wahrheit ist es so, dass er diese ganze Szene eigentlich umkreist mit seiner Erzählstimme. So haben wir ein viel komplexeres Bild der Wirklichkeit. Wir könnten vielleicht eine Szene lesen.
Bitte.
Das ist eine Szene aus Wie später ihre Kinder, da beginnt es ganz am Anfang auch damit, dass die Hauptfigur Anthony, um zu einer Party zu kommen, das Motorrad seines Vaters aus der Garage nimmt und dorthin fährt. Das darf er natürlich nicht und es kommt, wie es kommen muss. Das Motorrad ist gestohlen und keiner darf es dem Vater erzählen, weil der sich sonst furchtbar aufregt. Und natürlich, irgendwann wird er es erfahren. Die Mutter greift ein und sie nimmt sich allen Mut und beschließt, den Vater des Diebs aufzusuchen. Und der Dieb ist Asin, dieses Einwandererkind aus der zweiten Generation. Das ist jetzt so ein Moment, wo man denkt, oh Gott, was passiert jetzt? Und jetzt klingeln sie an der Wohnung von Asins Vater, vermutlich marokkanischer Herkunft. Anthony, seine Mutter, sie klopfen an und stehen, dann macht er auf. Sie stehen jetzt zu dritt in der engen Diele dieser Zwei-Zimmer-Wohnung. Der Mann, das ist der Vater von Asin, dem Dieb. Hélène ist die Mutter von Anthony. Der Mann konnte Hélènes Haare riechen. Es war ein frischer Duft, Lindenblüten anziehend, der Geruch einer Frau erfüllte den Raum. Sie sah den Mann mit weit aufgerissenen Augen an, den Zeigefinger auf den Lippen und bat ihn, ruhig zu bleiben. Die Nachbarn gingen mit ihrem Hund nach unten. Sie redeten Arabisch, es klang fröhlich. Anthony musste immer dringender pinkeln. Als die Geräusche sich entfernt hatten, fragte er, kann ich Ihre Toilette benutzen? Die Frage beruhigte den alten Mann. Er deutete auf die letzte Tür rechts. Hélène nutzte die Gelegenheit, um ihm alles zu erzählen. Sie hatte sich die Geschichte sorgfältig zurechtgelegt und spulte sie problemlos ab, betonte die wichtigen Stellen, setzte Pausen. Zweimal verwendete sie das Wort Dieb, aber mit weicher, tröstlicher Stimme. Langsam veränderte sich der Ausdruck des Manns. Er fühlte sich plötzlich schrecklich alt und verantwortlich. Mit Rania, seiner Frau, hatte er ein armes Land verlassen und in Ayange eine Art Asyl gefunden. In der Fabrik hatte er 40 Jahre lang die Regeln befolgt, stets pünktlich, nach außen gefügig, für immer der Araber. Weil er schnell verstanden hatte, dass die Hierarchie bei der Arbeit nicht nur von Fähigkeiten, Betriebszugehörigkeiten oder Bildungsgrad abhing. Es gab drei Klassen von Arbeitern. Zur untersten gehörten die Schwarzen und Maghrebiner wie er. Dann kamen die Polen, die Jugoslawen, die Italiener und die nicht ganz so hellen Franzosen. Um auf die besseren Posten zu gelangen, musste man in Frankreich geboren sein. Ausnahmen gab es nicht. Und wenn doch einmal ein Ausländer seinen Facharbeiter oder Meister machte, wirkte er stets ein wenig verdächtig. Als wäre nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Hier hat Mathieu jetzt in die Szene, die ganze Biografie, das geht jetzt noch weiter, die ganze Biografie reingebaut. Und wir sehen plötzlich diesen Menschen, der ja vorher nur der Arabervater war, als Menschen, der mit seiner ganzen Biografie hier ankommt, in diesem Flur stehen. Die Abläufe in der Fabrik waren mit daran schuld. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, dass Fragen der Effizienz allein über die Verteilung der Männer und ihrer Arbeitskraft entschieden. Dass diese Logik, diese knallharte Logik der Produktion und der Schnelligkeit das einzige Kriterium wäre. In Wirklichkeit verbarg sich hinter diesen Götzen, die man umso höher hielt, je weniger wettbewerbsfähig das Tal war, ein Gemisch aus unausgesprochenen Regeln, aus Zwangsmaßnahmen, die aus der Kolonialzeit übernommen waren, aus scheinbar natürlichen Ordnungskriterien und aus institutionalisierter Gewalt, die die Disziplin und die Rangordnung der Gedemütigten festigten. Und ganz unten stand Malek Bouali, der Vater des Jungen, mit seinesgleichen, den Krausköpfen, Kameltreibern, dreckigen Arabern, Negern. So die üblichen Bezeichnungen. Mit der Zeit äußerte sich die Verachtung, die sie ihm und seinen Brüdern entgegenbrachten, nicht mehr so offen, aber verschwunden war sie nie. Er war sogar befördert worden. Aber tief in ihm köchelte seit 40 Jahren eine Suppe aus Wut. Inzwischen spielte es keine Rolle mehr. Er bezog Arbeitslosengeld und mit der Abfindung von Metallor, der Firma, ließ er sich in der Heimat ein Haus bauen. Rania war schon zurückgegangen. Sie hatten hart gearbeitet, damit ihre Söhne es mal besser hatten. Malek räusperte sich. Ich koche Tee. Er ging in die Küche, ließ Hélène auf dem schmalen Flur zurück. Bald hörte sie das Klappern der Schranktüren, das Wasser aus dem Hahn, die Flamme des Gasherds.
Auch mit einer Seite wird da nicht nur das Lebensschicksal einer Person aufgeblendet, sondern das Lebensschicksal von Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden von Immigranten aus Nordafrika in Frankreich. Ohne Politik zu betreiben, ohne für eine Partei oder für eine Position groß zu werben.
Ja, es wird einfach gezeigt.
Ich habe mir das Stichwort filmisch mal aufgeschrieben, und zwar im doppelten Sinn. Also ich finde, es ist ja schwer zu beschreiben, darüber nachzudenken, herauszuarbeiten, warum die beiden Bücher so gut sind. Es ist viel schwerer, als wenn sie schlecht wären. Mhm. Dann kann man 5 oder 6 oder 8 Dinge aufzählen, zack, und hat das Wesentliche wohl auch getroffen. Das Umgekehrte ist schwieriger. Eins davon, er schafft es wie im Film mit einem relativ kleinen, engen, agierenden Personal. Das sind 4 Leute oder sind mal 6 Leute, selten mehr als 8, dann geht man mal weg und kommt 150 Seiten später auf 2 andere wieder zurück. Sowas wie einen breiten oder wie breite Gesellschaftsromane zu schreiben, Gesellschaftspanoramen zu entwerfen. Die Madame Bovary ist es ja eigentlich auch, das ist nicht nur der Roman einer unglücklichen Liebe und einer unglücklichen Frau, die sich da in einen jungen, gut aussehenden Mann verguckt und einen Haufen Schulden anhäuft und ihre Ehe und ihr ganzes bürgerliches Leben riskiert und versaubeutelt sozusagen. Sondern es ist eben auch ein Gesellschaftsroman, der die Gesellschaft jener Zeit in der Provinz bei Rouen aufzeigt und gilt als einer der ersten oder vielleicht der erste filmische Roman. Also das Filmische, finde ich, und wie diese persönlichen, diese einzelnen Figuren, das Individuelle eingebettet sind in konkrete Orte, Zeiten, Gesellschafts- und ökonomische Umgebungen. Und die sind im Film ja immer sichtbar, weil die Figuren immer vor einem Hintergrund, die sind immer in einer Szenerie, die sind im Film zwangsläufig sichtbar. Wenn die nicht gerade auf dem Mond spielen oder irgendwie in einer experimentellen Dunkelkammer. Und so schafften das auch die Romane von Mathieu. Mir sind da so frühe italienische Filme, die Fahrraddiebe von De Sica zum Beispiel, in Erinnerung gekommen, die auch diese Plastizität von aufregendem, schäbigem Leben von Einzelnen vor gesellschaftlichem Hintergrund, da dem gesellschaftlichen Hintergrund des Lebens in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg eben haben. Oder nimm Bertolucci 1900, der am Beispiel zweier Figuren, die aus ganz unterschiedlichen Schichten stammen, nämlich aus der abhängigen Tagelöhnerfamilie und der andere ist der Sohn eines Großgrundbesitzers, aber miteinander aufwachsen und miteinander befreundet sind, ein Gesellschaftspanorama entwirft. Das scheint mir die große Qualität eben auch von Mathieu zu sein. Aber, um zu meinem B-Filmisch zu kommen, er macht es gar nicht wie im Film, weil Hollywood oder auch viele französische oder deutsche oder überhaupt andere europäische Filme würden das so machen, indem sie die Figuren, die Handlungen, deren Aktionen stilisieren, ästhetisieren, inszenieren, choreografieren, zum Beispiel die Gewaltszenen. So, dass die Schlägereien dann ja mitreißende, vermeintlich mitreißende Action abbilden, akrobatisch sind, elegant sind, heldenhaft sind, fließend, mutig. Mathieu macht aber immer das Gegenteil. Also er zeigt die nicht so glatt und gelingend, wie das ein Hollywood-Film macht, sondern immer ja strubbelig, störend, ruppig. Es geht immer, selbst dann, wenn etwas klappt, ist da immer 30% dabei, was eben auch nicht klappt und was schief geht. Und das sind keine tollen Menschen, sondern sie sind irgendwie auch, und selbst wenn sie noch so gut sind, auf anderen Gebieten dann Dödel und machen Fehler und verletzen sich. Ja, dieses Zögern, das Danebenhauen, das klappt nicht. Es ist da auch eine unfreiwillige Komik drin. Das scheint mir das zweite Moment der Qualität, die im weiteren Sinne filmisch, aber gegenläufig filmisch Hollywood ist bei Mathieu.
Also filmisch bedeutet ja ganz viel, wenn es sich auf die Literatur beziehen soll. Also Hollywood-mäßig ist es nicht. Es gibt ja einen engen Zusammenhang zwischen, wir hatten vorhin Émile Zola genannt, den Naturalisten aus dem 19. Jahrhundert. Das ist kein Zufall, dass der Naturalismus in der gleichen Zeit aufgekommen ist oder bei Sack ein bisschen früher auch, als die Fotografie erfunden worden ist. Es hat sich eine Art visuelles Wahrnehmungsmuster in den Künsten durchgesetzt, auch mitbefördert durch die Fotografie. Und später, als dann im 20. Jahrhundert der Film aufkam, hat es viele Genres gegeben, die sehr stark mit filmischen Techniken auch so diese, auch gar nicht mehr unbedingt diese Continuity aus dem Hollywood-Film, sondern gerade dieses Zerrissene aufgenommen haben. Gerade der Kriminalroman spielt ganz oft mit filmischen Techniken und damit ist gemeint, dass so bestimmte Kadrierungen übernommen werden, was einer gerade sieht, was gerade im Rückspiegel stattfindet, dass so harte Schnitte da sind von einer Szene auf die nächste Szene, dass wir filmisch wirkende Dinge erzählt bekommen, die Oberfläche von etwas zeigen, was aber eine tiefere Bedeutung hat, die auch so miteinander in Verbindung gesetzt sind. Das ist eine ganze französische Tradition auch, etwa Kriminalromane von Jean Echenoz, die so aus den 80er Jahren sind, der spielt ganz stark mit mit dieser Art von filmischen Schreiben. Und bei Mathieu ist das immer auch mal wieder drin, dann geht das auch wieder weg.
Du hast ja vorhin gesagt, er sagt gar nicht Soziologie studiert, nee, sondern Film studiert.
Das passt auch ganz gut dazu. Er hat ja seinen allerersten Roman Aux Animaux la Guerre, also den Tieren den Krieg, das ist ein Zitat von La Fontaine. Das ist ein Kriminalroman, der als Miniserie verfilmt worden ist nach 2014. Den hat er schon so angelegt, auch weil er gesehen hat, dass man über einen Kriminalroman, der auch immer in Milieus spielt und über so ein bestimmtes filmisches Schreiben genau dorthin kommen kann, wo er später mit Connemara und wie spät ihre Kinder kamen, nämlich in das Milieu rein. Also er hat bei seinem ersten Roman filmisches Schreiben und die Gattung dazu benutzt, eigentlich über die Themen schon zu schreiben, über die er später schreiben wollte. Das ist dann verfilmt worden. Die beiden anderen sind, glaube ich, nicht verfilmt, aber da hat das jetzt auch nicht mehr nötig, einen Krimi zu schreiben. Aber diese filmische Technik, die ist immer noch drin und die ist aber auch letztlich, ich halte ihn für so reflektiert natürlich, auch wohl überlegt. Das ist nicht nur einfach ein stilistischer Kniff, eine Stilistik, sondern unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit ist ja durch Filme geprägt, ist ja durch diese Filme, die wir gesehen haben, aber auch durch soziale Medien unglaublich stark geprägt. Was wir sehen, sind ja oft Filmszenen, die in unserem Unbewussten drin sind. Also das hat auch schon wieder diese gesellschaftskritische Komponente. Es ist nicht nur ein Stilelement für mich.
Vielleicht als letzte Stelle, die man auch lesen könnte, eine Stelle, eine Kampfszene, die diese filmischen Qualitäten, von denen du gerade geredet hast, kurz und deutlich zeigt. Das geht also darum, dass der Vater von Anthony, der Besitzer des Motorrads war, das Asin wohl geklaut und wohl auch sogar angezündet hat, zufällig auf Asin trifft und dann geht es los. Anthony begriff als erster. Sein Vater hatte diese steinerne Härte angenommen, diesen dümmlichen Ausdruck, eine mineralische Festigkeit. Er wollte etwas sagen, aber Asin sprach zuerst. »Kein Stress, Alter, geh mir nicht auf den Sack.« Der Vater stieß eine Art Glucksen aus, gefolgt vom ersten Schlag. Er kam mit Schwung von der Schulter und vom Rücken, aus den Lenden und aus den Tiefen des Bauchs. Darin steckten aufgestaute Schmerzen und Frustrationen. Eine Faust, die von Pech und Unglück schwer geworden war, eine Tonne vergeblichen Lebens. Er traf Asin mit voller Wucht mitten ins Gesicht. Patrick war von seinem Treffer selbst überrascht. Eine Buhlkugel hätte es nicht besser machen können. Durch den Einschlag flog Asins Kopf nach hinten, stieß gegen die Wand, er prallte ab und sackte am Boden zusammen. Blut lief ihm aus dem Mund, dickflüssig, gemischt mit Spucke, durch die Finger, die er zum Gesicht geführt hatte. Mit der Zunge ertastete Asin die Schäden, dann drehte er den Kopf zu Antonis Vater und öffnete seinen zerschundenen Mund. Patrick missfiel, was er sah. Er sah die Schneidezähne, der linke war schräg abgebrochen, der andere fehlte. Asin spuckte durch die Zahnlücke. Verspottete dieses kleine Arschloch ihn? Ja, alle drei, aber nicht der erste Roman von Nicolas Mathieu sind ins Deutsch übersetzt, bei Hansa rausgekommen, bei Pieper, wie ihre Kinder als Taschenbuch, die Taschenbuchausgabe. Wie ist die Übersetzung? Das muss mir der Romanist beantworten. Du hast, glaube ich, sogar mit den Übersetzern kommuniziert.
Nicht direkt, ich habe aber ein Interview gelesen mit ihnen. Ich finde erstmal, man merkt es beim Lesen schon, hervorragend übersetzt, denn das sind ja ganz viele Herausforderungen. Zum einen geht es darum, die Jugendsprache der 90er Jahre in Frankreich in etwas Adäquates.
Sind es dieselben Übersetzer?
Dieselben Übersetzer, genau. Okay. Das sind Lena Müller und André Hansen. Die haben alle Romane von ihm übersetzt bisher. Also Jugendsprache der 90er Jahre in Frankreich in eine deutsche Jugendsprache der 90er Jahre zu übersetzen, das finde ich eine Herausforderung. Dann aber auch die Sprache der 40-Jährigen im Jahr 2017 bei Connemara. Dann gibt es ganz viel aus der französischen Alltagskultur, das hier natürlich erwähnt wird, das aber in Deutschland nicht den gleichen Wiedererkennungswert hat. Das Lied Connemara zum Beispiel, das ist jetzt aber kein Übersetzungsproblem. Wie findet man da den richtigen Ton? Wie findet man auch in so einem sinnlichen Roman die richtige emotionale Temperatur eigentlich? Auch zum Beispiel bei Connemara, darüber hatten wir ja vorhin gesprochen, die Sprache der Consulting-Unternehmen. Viele Anglizismen, die da drin sind. Ich habe hier so ein ganz kleines Beispiel auf der deutschen Übersetzung. Von morgens bis abends sprechen Sie die Sprache des Managements. Sie machen einen Impact und setzen Ihre Priorities sogar in der Family, auch am Weekend, und überschwemmen Ihre Kinder mit abgedroschenen Phrasen wie "Mein Job ist dir dabei zu helfen, dass du die richtigen Fragen stellst" und. Diese ganzen Anglizismen, die im Deutschen ja einen anderen Stellenwert haben als im Französischen. Im Französischen sind sie viel härter, fallen viel stärker auf, weil es dort viel stärker diesen Sprachpurismus gibt. Im Deutschen sind wir stärker gewohnt.
Wir sind stärker gewohnt, stärker. Und nehmen es eher hin.
Genau. Aber im Französischen hat das noch viel mehr Impact, um es mal so zu sagen. Und das haben sie auch ganz toll gelöst. Ich finde, also insgesamt gibt es ganz, ganz wenig Stellen, wo man sagen könnte, habe ich so das Gefühl, da ist vielleicht eine Wendung reingerutscht, die ist allzu sehr idiomatisch deutsch, ist aber ganz selten. Die haben es ganz toll gelöst, und die gibt auch ein schönes Interview mit den Übersetzern, wo sie eben ganz offen über ihre Schwierigkeiten und auch über Lösungen gesprochen haben, die sie dafür gefunden haben. Also das ist, da hat Mathieu praktisch großes Glück gehabt mit den Übersetzern, die auch sein Alter im Übrigen haben und deswegen das auch wahrscheinlich genauso miterlebt haben.
Die genauso alt waren wie die Figuren oder jetzt
dann damals so alt sind. Und jetzt wieder so alt sind, ganz genau.
Letztes Thema, wie steht es mit der Rezeption? Wie wird Mathieu in Deutschland gelesen? Wie wird er in Frankreich gelesen? Wie hoch wird er geachtet? Er hat einen Prix Goncourt, das ist ungefähr der Büchnerpreis in Deutschland, in Frankreich gekriegt.
Ja.
Wird er sehr hoch gehandelt oder war das ein Ausreißer, ein Zufall?
Der Prix Goncourt, das ist erstmal eine Setzung. Da geht jetzt erstmal nichts drüber. Er wird zu Recht auch wirklich sehr, sehr positiv wahrgenommen, so wie er das macht. Im Deutschen relativ auch. Also seine Romane haben hier auch eine ziemlich große Verbreitung gefunden. Es gibt die eine oder andere durchwachsene Kritik auch, vielleicht sogar den einen oder anderen Verriss.
Großroyal.
Schlechter
Willkommen
kein so ein toller Kritik.
Und das finden wir beide auch schlechter.
Das finden wir schlecht, aber auch zu Connemara habe ich einen Verriss schon gefunden, dass es zu plakativ wäre, zu klischeehaft, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Es ist auch so, dass auch so ein bisschen so ein Cultural Clash ist. Also wie er über Erotik, Sex oder auch seine politische Stellungnahme, wir haben ja vorhin gesagt, das ist nicht parteipolitisch, aber er ist anklagend indirekt schon. Das ist nicht so verbreitet in der deutschen Höhenkammliteratur. Er ist da sehr, sehr, sehr direkt, sehr körperlich und sehr direkt. Und das ist auch etwas, was vielleicht von den einen positiver und von den anderen weniger positiv wahrgenommen wird. Aber ich glaube, die Leser in Deutschland, die können auch mit dem Thema viel anfangen, weil dieses Provinzthema, diese Provinz, die irgendwo dazwischen ist, nicht so richtig bayerisches, schnuckeliges Dorf, auch nicht das hippe Berlin, sondern irgendwas dazwischen, was nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Ich glaube, damit kann man hier auch sehr viel anfangen.
Das war's. Ja, vielen Dank, Uli Winter. Das war Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern.